Erfurter Stadtgespräch Podcast.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Ich will mich heute einigen geschichtlichen Ereignissen widmen und dabei einen Blick werfen auf den Tag der Befreiung, den 8. Mai, um den es so viele Fragen in der Zwischenzeit gibt. Welche und warum werden Sie im ersten Beitrag erfahren? Danach gebe ich Ihnen einen kurzen Einblick in meine Recherchen zu Erfurter Bürgerinnen und Bürgern, ganz einfache Menschen, die hier in der Nazizeit terrorisiert und verfolgt worden sind. Und ein Beitrag wirft auch einen kleinen Blick auf das Thema Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg hier in Erfurt und Umgebung. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung ein Gedenktag, an dem als Jahrestag zum 8. Mai 1945, dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch die alliierten Truppen gedacht wird. Dieser Tag war zuletzt 2020 einmalig gesetzlicher Feiertag in Berlin und gehört seitdem deutschlandweit nicht zu den gesetzlichen Feiertagen. Warum ist das so? In einem Beitrag von Deutschlandradio Kultur vom 8. Mai 2021 heißt es dazu, Zitat, in vielen Ländern Europas wird heute am 8. Mai des Endes des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung des Kontinents von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft gedacht. In einigen Ländern ist der 8. Mai sogar ein Feiertag. Der Historiker Norbert Frey hält dagegen wenig von der Idee, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen. Denn die Deutschen könnten an diesem Tag nicht feiern, dass sie sich selbst von der NS-Herrschaft befreit hätten. Vielmehr seien sie in großen Teilen bis zuletzt den Durchhalteparolen des Regimes gefolgt. Viele seien am 8. Mai vielleicht auch einfach nur erschöpft und leer gewesen und hätten diesen Tag eher in Kategorien von Zusammenbruch wahrgenommen. Zitat nochmal, denn wirklich befreit waren am 8. Mai 1945 nur die Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager und diejenigen, die sich als aktive Gegner des Nationalsozialismus fühlen konnten und durften. Aber doch nicht die übergroße Mehrheit, die bis zum Schluss nicht aufbegehrt hat, sondern im Wesentlichen das Regime mitgetragen hat oder mitgelaufen ist. Zitat Ende. Dennoch heißt es in dem Beitrag von Deutschlandradio Kultur zum Schluss, Zitat, auch wenn Frey sich den 8. Mai nicht als gesetzlichen Feiertag wünscht, betont er dennoch, wie wichtig es sei, dass wir diesen Tag wirklich begehen, und zwar, indem wir gemeinsam mit Europa dieses Tages gedenken. Zitat Ende. Und dabei darf vor allem nicht vergessen werden, dass die Völker der Sowjetunion mit 27 Millionen Toten die meisten Opfer in diesem Krieg gebracht haben. So viel Opfer, wie noch nie eine Nation im Krieg erbringen musste. Eine Würdigung dieser Opfer hat sich vor allem in der westlichen Welt recht spät durchgesetzt.
Der amerikanische Filmregisseur Oliver Stone hat ein Buch über die amerikanische Geschichte geschrieben, und zwar die ungeschriebene Geschichte Amerikas. Auf Seite 108 geht er darauf ein, wie damals John F. Kennedy den Beitrag der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg würdigt. Da heißt es, Zitat, in der Kriegsgeschichte hat noch nie eine Nation dermaßen viel Leid ertragen müssen wie die Sowjetunion im Laufe des Zweiten Weltkrieges, erinnerte Kennedy 1963 an der American University auf ihre Abschlussfeier. Damals kamen mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben. Unzählige Millionen Wohnhäuser und Bauernhöfe wurden niedergebrannt oder geplündert. Ein Drittel des Staatsgebietes, und hierzu zählen fast zwei Drittel seiner industriellen Basis, wurden in eine Ödnis verwandelt. Dieser Verlust ist mit der Zerstörung der Gebiete östlich von Chicago zu vergleichen. Diesen Beitrag hat Stone aus der New York Times vom 11. Juni 1963 genommen.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Im Stadtgespräch geht es heute um historische Ereignisse, den Tag der Befreiung 1945, also den 8. Mai. Wagen wir einen kurzen Blick in die Historie der drei Städte Nordhausen, Erfurt und Saalfeld. Zunächst Nordhausen. Kurz vor Kriegsende wurde Nordhausen zu mehr als 70% zerstört. Am 3. und 4. April 1945 fielen rund 6.500 Bomben auf Nordhausen. Für die kleine Stadt eine enorme Katastrophe. Mehr als 10.000 Wohnungen wurden vernichtet. Das Feuer brannte tagelang und vernichtete einen Großteil der historisch wertvollen Gebäude. Seit 11. April war Nordhausen bereits unter amerikanischer Besatzung. Die Militäradministration gab Nordhausen am 12. April 8 Tage lang den ehemaligen Häftlingen und ausländischen Zwangsarbeitern zur Plünderung frei. Am 8. Mai 1945 musste der von den Amerikanern eingesetzte Bürgermeister, der Sozialdemokrat Otto Flaggmeier, in einem Aufruf allen Plünderern die Todesstrafe androhen. Weiter geht der Blick nach Erfurt. Erfurt war seit dem 12. April 1945 unter amerikanischer Besatzung. Wie und wann die Erfurter Bürger die Nachricht von der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai erfahren haben, ist gar nicht so sicher. Offizielle Dokumente gab es nicht und die amerikanische Besatzung war nicht an der Übermittlung von Nachrichten interessiert. Außerdem mussten in den Besatzungszonen Fotoapparate, Ferngläser, Rundfunkempfänger abgeliefert werden, sodass auch der Zugang zu Rundfunkmeldungen unterbunden war. Saalfeld. Wenige Tage vor der Besetzung der Stadt durch die Soldaten der 3. US-Armee am 13. April 1945 erfolgten am 9. April noch schwere Bombenangriffe der Air Force auf Saalfeld. Dabei wurden 1300 Bomben auf das Bahnhofsgelände, Industrieanlagen und die Innenstadt geworfen. Das Bahnhofsgelände wurde fast völlig zerstört. Mindestens 208 Menschen starben, überwiegend Zivilisten. Vorausgegangen waren von Mai 1944 bis zum 7. April 1945 leichtere Luftangriffe des britischen Bomberkommandos und der amerikanischen 8. Air Force, die insgesamt 30 Tote forderten. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Ich möchte Ihnen heute zwei Beispiele zeigen, wie Erfurter Bürger unter den Nazi-Verfolgungen hier zu leiden hatten. Das erste Beispiel führt uns in das Jahr 1933 zurück, also vor 90 Jahren. Und da wurde ein Erfurter verhaftet, nennen wir ihn Willi. Am 2. April wurde er verhaftet, mit ihm weitere 16 Erfurter. Sie waren der Verhaftungswelle der Nazis nach dem Reichstagsbrand zum Opfer gefallen. Die Anklage lautete Vorbereitung zum Hochverrat. Den Prozess unter den Namen Rutschke und Genossen führte das Oberlandesgericht Kassel vom 6. bis 8. November 1933. Von April 33 bis November saßen die 16 Erfurter im Gefängnis in der Andreasstraße ab.
Als Belastungszeuge war ein Gestapo-Inspektor angegeben. Wer der Verräter war oder wer Denunziant gewesen war, war nicht bekannt. Das Oberlandesgericht Kassel sprach die Angeklagten wegen Mangel an Beweisen frei. Das bedeutete jedoch nicht, dass sie frei kamen.
Alle 16 wurden in verschiedene Konzentrationslager deportiert.
Willi kam nach Papenburg-Esterwegen und blieb dort vom 6. Oktober 1933 bis zum 20.03.1934. Papenburg-Esterwegen, das waren die berüchtigten Lager im Emsland, in denen die Häftlinge unter schwersten Bedingungen in der Hölle im Moor arbeiten mussten. Zwischen 1933 und 1945 starben hier etwa 30.000 Menschen in diesen Lagern. Das Lied von den Moorsoldaten ist hier entstanden. Zeitgleich war in diesen Lagern auch der Schriftsteller Karl von Ossietzky inhaftiert, sowie der Erfurter Hermann Jahn. Bei der Recherche zu Willi und seiner Familie stieß ich noch auf einen anderen Erfurter. Der wurde vor 80 Jahren wegen Rundfunkverbrechen verurteilt. Dazu habe ich einige Notizen gefunden in dem Buch NS-Justiz in Hessen – Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe, herausgegeben von Wolfgang Form, Theo Schiller, Lothar Seitz und der Historischen Kommission für Hessen, Marburg 2015. Und da heißt es auf Seite 102, am 25. September 1943, also etwa vor 80 Jahren, wurde Helmut E. aus Erfurt eine Woche nach seinem 15. Geburtstag verhaftet. Er saß insgesamt 252 Tage in Untersuchungshaft und ist am 2. Juni 1944 zu einem halben Jahr Jugendgefängnis verurteilt worden. 252 Tage, das heißt, er saß über Weihnachten in der Andreasstraße im Gefängnis und durfte während dieser Zeit keinen Besuch empfangen. Was wurde Helmut und seinen vier Kameraden vorgeworfen? Sie hatten unerlaubt Radio gehört und waren kritisch gegenüber dem NS-Regime eingestellt. Die Anklage lautete auf Rundfunkverbrechen und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Die Richter Kessler, Henseling und Massengeil schrieben in ihrem Urteil, Zitat, andererseits erforderte aber bei allen das Bedürfnis der Volksgemeinschaft nach Schutz und Sühne wegen der Größe und ihrer Schuldigkeit und Auswirkungen, dass eine Bestrafung mit Jugendstrafrecht erfolgte. Das heißt, dieses Urteil sollte zur Abschreckung anderer Jugendlicher dienen, damit die nicht in die Gefahr laufen, etwa Feindsender wie Radio Moskau oder London zu hören.
Bei meinen Recherchen ist es für mich immer wieder bedrückend, wenn ich solche Einzelschicksale verfolge. Andererseits muss ich aber auch immer wieder den Hut ziehen vor den Leuten, die im Kleinen Widerstand geleistet haben, so wie der 15-jährige Schüler hier aus Erfurt. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Zur Besatzungsmacht der Amerikaner in Erfurt gibt es unterschiedliche Dokumente. Nicht alle haben in der Zwischenzeit Einzug in Thüringer Geschichtsbücher gefunden. Ich habe im Stadtarchiv eine Dissertation aus Leipzig gefunden von Ludwig Fuchs, die Besatzungspolitik der USA in Thüringen von April bis Juli 1945. Und darin wird die Ausplünderung Thüringens durch die amerikanische Besatzungsmacht vor dem Verlassen des Gebietes der sowjetischen Besatzungszone geschildert. Fuchs schreibt in seiner Dissertation, Zitat, der amerikanische Professor Apel bezifferte die Gesamtverluste der DDR einschließlich der Abwerbung von Fachkräften, verloren gegangenen Produktion und Investitionen auf 83,3 Milliarden Mark. Allein in der Zeit von zwei Tagen vom 2. und 3. Juni 1945 rollten über die Bahnlinie Gotha-Bebra 3073 Waggons nach dem Westen. Die Reichsbahndirektion Erfurt besaß vor der Besetzung durch die Amerikaner 588 betriebsfähige Lokomotiven. nach dem 1. Juni nur noch 368. Zeiss-Patente, Bücher, Zeitschriften der Wissenschaftlich-Technischen Bibliothek, das gesamte Zeiss-Archiv mit allen Zeichnungen aller Zeiss-Geräte und Zeichnungen für den Bau dieser Geräte, 180.000 Patentschriften sowie Gebrauchsmusterabschriften, dazu 3.532 sehr wertvolle Patentakten und die Sammlung von über 2.000 Fotoobjektiven sind aus den Zeiss-Werken in Jena mit nach Amerika abtransportiert worden. Anja Burisch schreibt in ihrem Buch »Kampf um Erfurt – Die amerikanische Besetzung der Stadt im April 1945«, erschienen im Sutton Verlag Erfurt 2016, Zitat: Die Amerikaner ließen es zu, dass ehemalige Wehrmachtseinrichtungen durch die Bevölkerung geplündert wurden. Bereits am 12. April 1945 setzte ein solches Ausmaß an Plünderungen ein, dass man seit der erzwungenen Requirierungen durch die napoleonischen Truppen nach der Schlacht von Jena-Auerstedt 1806 nicht gesehen hatten. Das Heeresverpflegungsamt in der Blumenstraße und der Großen Ackerhofstraße, das Schlachthaus in der Schlachthofstraße sowie das Salzlager in der Salinenstraße waren vorrangiges Ziel der Plünderer. Dabei spielten sich überall chaotische Szenen ab. Die Menschen griffen sich alles, was zum Leben verwertbar war. Im Malzwerk wurde ein Einwohner am Kopf getroffen und getötet, als volle Marmeladengläser aus den Fenstern der oberen Stockwerke geworfen wurden. Auch in der Schlachthofstraße kam es zu tumultartigen Gedränge. In den vollen Lagern des Schlachthauses griff sich jeder, was er in Kürze zu fassen bekam, ungeachtet dessen, ob dabei wertvolle Lebensmittel zerstört wurden. Auch Kasernen wie die Panzerkaserne am Steigerwald wurden zur Plünderung freigegeben. Dort hatten es die Erfurter auf die Bekleidung und Textilien abgesehen. Da, wo amerikanische Einheiten zur Sicherung eingesetzt waren, machte man auch von Warnschüssen Gebrauch, um die Masse von einer Eskalation der Situation abzuschrecken. Amerikanische GIs traten jedoch auch selbst als Plünderer auf. In den Versorgungsstellen, aber auch in privaten Häusern kam es durch die Besatzungstruppen zu Diebstählen und Bereicherungen. Neben vielen Einwohnern und ehemaligen Wehrmachtsangehörigen, die rechtzeitig abgetaucht waren, nutzten auch viele der befreiten Zwangsarbeiter die Situation, um sich durch Diebstahl neu einzukleiden oder die Jahre der Gefangenschaft durch Aneignen von Schmuck, Alkohol und so weiter zu kompensieren. Während des Krieges waren in Erfurt 31.000 Zwangsarbeiter im Einsatz. Viele aus Osteuropa, aus Russland, aus der Ukraine. 13 Zwangsarbeitslager gab es in Erfurt, 5 davon in der Oststadt der heutigen Kremfer Vorstadt. Erst im Jahr 2000 begann die individuelle Entschädigung dieser Zwangsarbeiter durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Von den einst über 13 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern lebten damals noch 2,4 Millionen. Bis 2007 erhielten davon 1,7 Millionen Menschen in 98 Ländern eine Entschädigung. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Ein interessantes Kapitel in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist die sogenannte Whisky-Wodka-Linie. Sie resultiert aus dem Wannfrieder Abkommen vom 17. September 1945. Das war ein Vertrag im besetzten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Gegenstand war ein Gebietstausch zwischen der US-amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone. Die Fuldaer Zeitung schrieb dazu in einem Artikel vom 20. September 2015, Überschrift: Die Whisky-Wodka-Linie, spektakulärer Dorftausch zwischen Hessen und Thüringen vor 70 Jahren. Und da heißt es, Geiser, um eine Bahnstrecke, die auf wenigen Kilometern auf sowjetisch besetztem Gebiet verlief, vollständig nutzen zu können, tauschten die Amerikaner mit den Sowjets kurzerhand einige Dörfer zwischen Hessen und Thüringen aus. Das Abkommen wurde mit dem Austausch jeweils einer Flasche Whisky und Wodka besiegelt. Die amerikanischen und sowjetischen Besatzungsmächte unterzeichneten dazu am 17. September 1945 das Wanfrieder Abkommen. Fortan gehörten 5 hessische Dörfer zur sowjetischen Besatzungszone: Sickenberg, Asbach, Vatterode, Weidenbach und Hennigerode. Neusesen und Werleshausen hingegen wechselten von Ost nach West. Der Grund für den Gebietstausch: die Bahnstrecke im Westen von Bebra nach Göttingen, die der US-Besatzungsmacht als Nachschublinie diente, führte über gut 4 Kilometer durch sowjetisch besetztes Gebiet. Um daraus für die Amerikaner entstandene Komplikationen beizulegen, wurde eine Grenzkorrektur vorgenommen. Da im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung auch je eine Flasche Whisky und Wodka als Symbol der beteiligten Länder getauscht wurden, wurde die Bahnlinie scherzhaft Whisky-Wodka-Linie genannt. Auch nach der Wiedervereinigung 1990 wurde das Abkommen nicht rückgängig gemacht. Die ehemals hessischen Dörfer gehören heute immer noch zu Thüringen, die ehemals thüringischen sind bis heute hessisch. Soweit ein Auszug aus der Fuldaer Zeitung von 2015.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Erfurter Stadtgespräch Podcast.